nicht ausgegebenes Geld ist aber auch keine Ersparnis. Sonst kann jeder behaupten, dass er heute 10 Milliarden gespart hat, weil er heute mal einen Flugzeugträger nicht gekauft hat. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde dir einen 100-Euro-Schein anbieten, dass du mir den für 170 Euro abkaufst, dann würdest du wahrscheinlich mich mit deiner Handtasche verprügeln.
Herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deinen finanziellen Erfolg. Hier geht's um echte Strategien, smart Investments und das Wissen, das du in der Schule nicht bekommen hast. Heute sprechen wir über den häufigen Satz, mein Haus ist meine Altersvorsorge. Aber ist das wirklich eine sichere Strategie für den Ruhestand oder nur ein gefährlicher Mythos? In dieser Folge schauen wir genauer hin. Was steckt eigentlich hinter dieser Annahme? Also bleib dran, es könnte sein, dass du deine Sicht auf Immobilien heute komplett neu bewertest. Hallo Julian und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Ja, herzlich willkommen an dich, Amelie, in deinem Podcast oder in unserem.
Heute schauen wir uns mal das Thema Immobilien wieder an, aber nicht aus der Sicht Immobilie als Kapitalanlage, sondern die selbstgenutzte Immobilie. Das ist ja durchaus ein ja wirklich emotionales Thema und von ganz, ganz vielen Leuten ein großer Wunsch im Leben und häufig auch ein oder das große finanzielle Ziel. Und ich nehme das auch aus meinen Beratungen mit oder auch ganz häufig mache ich ja diesen Female Finance Workshop und auch da sprechen wir so ein bisschen über Wünsche und Ziele der einzelnen Teilnehmerinnen und da ist ganz, ganz oft das Thema selbstgenutzte Immobilie ist ein großer Wunsch, ein Lebenstraum. Gleichzeitig nehme ich aber auch immer so ein bisschen wahr, dass sich vielleicht auch noch nicht eingehend genug mit der Materie beschäftigt wurde und dass da vielleicht manchmal auch ein kleines bisschen naiv dran gegangen wird. Da gehen wir heute mal ein bisschen genauer ins Thema. Was sind dann erstmal deine ersten Gedanken, wenn du das hörst, dass jemand sagt, meine eigene Immobilie ist auch meine Altersvorsorge?
Ja, ich würde da vielleicht einen Schritt zurückgehen und erstmal sagen, es ist total verständlich, dass das ein emotional erstrebenswertes Ziel ist, in den eigenen vier Wänden zu leben. Man stellt sich vielleicht vor, wie die ganze Familie da in dem Eigenheim endlich tun lassen kann, was sie will, Raum, Platz hat, vielleicht einen Garten, in dem die Kinder spielen können, das ist ja alles super schön und auf jeden Fall etwas, was das Leben weiter aufwerten kann, also 100% erstrebenswert. Und gleichzeitig schaue ich dann auch aus der Sicht eines Finanzexperten drauf und da darf man auf jeden Fall lernen zu unterscheiden zwischen der emotionalen Betrachtung und der finanziell sachlich professionellen Betrachtung und wir werden im Laufe der Folge ganz, ganz sicher dazu hinkommen, dass das eine mit dem anderen erstmal nichts zu tun haben muss, so ähnlich wie es vielleicht auch andere emotional erstrebenswerte Dinge gibt, einen schönen Urlaub mit der Familie, neue Kleidung kaufen, ein Traumauto und da sind wir uns ja alle sehr einig, dass das fürs Herzen cool ist oder in Anführungszeichen leider geil, aber trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, einen Urlaub als clevere Investition, als vielleicht Teil der Altersvorsorge zu bezeichnen. Und das müssen wir trennen, dass wir manchmal dazu tendieren, dass das, was wir emotional haben wollen, vielleicht, also wir suchen danach Gründen, dass es nicht nur vielleicht, sondern idealerweise auch noch sachlich intelligent ist. Beispiel, als ich mir eins meiner letzten Autos gekauft habe, da habe ich gesagt, oh, das sieht aber cool aus, das hätte ich gerne. Damit kann ich geil posen. So, also das sagt man sich natürlich nicht bewusst, sondern unbewusst. Und dann habe ich irgendwo erfahren, ja, es ist eines der sichersten Autos auf diesem Planeten. Ja, dann macht es ja total Sinn, dieses Auto zu kaufen, weißt du? Also dann sucht man dann nach logischen Gründen, nach Rückenwind dafür, dass die emotional getroffene Entscheidung, die man ja schon viel vorher im Bauch getroffen hat, auch noch clever ist. Und da muss man halt aufpassen. Und diejenigen, die einem dann zum Beispiel das Auto verkaufen wollen, die suchen natürlich dann nach vielen Argumenten, dass ich sage, ja, siehst du, das ist doch sinnvoll, das viele Geld auszugeben. Also ich habe es dann gekauft, aber ich war mir schon bewusst, dass es einfach Geldverschwendung ist. Ne? Und so mag ich halt Menschen auch einladen, auch das Thema eigengenutzte Immobilie zu betrachten. Aus finanzieller Sicht ist das wahrscheinlich die größte Geldausgabe im Leben und ganz sicher keine Investition, weil man signifikant andere Anlageergebnisse erzielen würde, wenn man das Geld intelligent in Vermögenswerte investiert. Heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem erstrebenswert ist. Nur die Bank, die will mir verkaufen, dass es halt auch clever ist, dass es meine Altersvorsorge ist. Und das ist es eben nicht. Und vielleicht können wir da gleich mal drauf gemeinsam hinschauen, warum denn das so ist.
Ja, bis hierhin können wir wahrscheinlich schon mal festhalten, Du teilst ja den Umgang mit Geld immer gerne in zwei Bereiche. Einmal in Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Dass wir schon mal bis hierhin so weit gekommen sind, es ist auf jeden Fall in den oder fällt in den Bereich Verbindlichkeit und nicht Vermögenswert. Warum? Weil es einfach kein Einkommen erzielt. Soweit können wir, glaube ich, festhalten, oder?
Korrekt. Diese Unterteilung in, man kann auch sagen, in Assets und in Liabilities, also Vermögenswerte und ganz plakativ gesprochen für Geldvernichtungsthemen, bedeutet, ja, wie kann ich das jetzt wirklich ganz trennscharf hinbekommen und verstehen? Ganz einfach, ein Vermögenswert ist etwas, was mir Geld in mein Portemonnaie bringt, und eine Verbindlichkeit ist etwas, was mir Geld aus meinem Portemonnaie herausnimmt. Und Altersvorsorge ist natürlich logischerweise ein Vermögenswert, also etwas, was mir Geld ins Portemonnaie reinbringt, was im Wert steigt. Und da ist sich, glaube ich, auch sofort jeder einig, dass eine eigennutzte Immobilie mir nie Geld in mein Portemonnaie reinbringt. Wiederum eine vermietete Immobilie logischerweise schon, weil dann habe ich ja meine Mieteinnahmen. Deswegen muss man schon unterscheiden zwischen eigengenutzt oder vermietet, aber wir sprechen jetzt ja in diesem Fall um mein eigenes kleines Häuschen oder die Eigentumswohnung. Und da wird mir nie Geld zufließen. Deswegen handelt es sich ganz klar um eine Verbindlichkeit, und das schließt dann eine Altersvorsorge aus. Ganz im Gegenteil, wir machen jetzt ein einfaches Beispiel. Kleine Eigentumswohnung, nicht realistisch im Wert, aber einfacher für mich zu rechnen, 100.000 Euro Kaufpreis. Ich zahle da ja nicht 100.000 für, sondern wenn ich die in bar zahle, zahle ich trotzdem 110.000, weil ich ja immer noch die Kaufnebenkosten habe, sprich den Notar und die Grunderwerbsteuer. Also ich habe für etwas, was, sagen wir mal, es ist auch der faire Wert, was 100.000 Wert hat, 110.000 Euro für ausgegeben. Und wenn man das so betrachtet, diese mindestens 10%, nennen wir es mal Erwerbskosten oder Transaktionskosten, wenn das bei den anderen Anlageklassen so wäre, dass jemand 10% Kosten hätte, dann würden aber alle im Dreieck springen und sagen, viel zu viel, geht nicht, macht gar keinen Sinn. Da sprechen wir über Kritiker, die schon bei weniger als der Hälfte sagen, das ist unseriös. Aber bei Immobilien verkaufen wir uns selber, dass das sinnvoll ist. Also das ist der erste Punkt. Und wenn ich jetzt weiß, für 100.000 Euro muss ich schon mal mindestens 110.000 Euro ausgeben. In der Regel ist es ja nicht so, dass jemand dann 110.000 Euro aus dem Portemonnaie oder vom Girokonto nimmt, sondern einen Kredit aufnimmt und vielleicht 10, 20, besten Fall 30.000 Euro Eigenkapital mitbringt und den Rest von der Bank leiht. Und wenn man da rechnet, je natürlich nach Laufzeit und Zins, aber kann man so ganz, ganz grob sagen, nicht ganz das Gleiche, was man an Kredit aufnimmt, zahlt man nochmal wieder an die Bank zurück. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 Euro aufnimmst, dann zahlst du eher 200.000 Euro an die Bank zurück, als dass du 100.000 zurückzahlst. In der Realität, je nach Zins, sind es eher so 170.000, aber trotzdem ganz viel. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde dir einen 100-Euro-Schein anbieten, dass du mir den für 170 Euro abkaufst, dann würdest du wahrscheinlich mich mit deiner Handtasche verprügeln, aber nie wieder mit mir über das Thema Geld sprechen. So, ne? Und das haben wir uns ganz oft gar nicht bewusst, dass wir so viel Geld zurückzahlen, wenn wir uns einen Kredit aufnehmen. Und das ist auch der Grund, warum die Bank ein hohes Interesse hat, mir unbedingt zu verkaufen, dass das eine Altersvorsorge ist. Ist es auch, nur nicht für mich, sondern für die Bank. Für die ist es ein ordentlicher Vermögenswert, wenn die 100-Euro-Schein für 170 Euro verkauft kriegt. Das heißt, die tut alles dafür, Sorge zu tragen, dass möglichst viele Menschen bei den Banken möglichst viele Kredite aufnehmen, weil die halt so viel mehr Geld wieder zurückbekommen. Das ist ja das Geschäftsmodell von denen. Und wenn es mir das unbedingt wert ist, dann kann ich das ja auch machen. Klar, wir als Finanzexperten sind dann gerne Ansprechpartner, um da Schadensbegrenzung zu betreiben, sprich erstmal verschiedene Finanzierungsstrategien zu vergleichen. Es gibt ja welche, die sind clever als andere. Stichwort zum Beispiel Bausparvertrag, das kann man immer schon mal streichen. Eigentlich pauschal, das macht nie Sinn. Damit verdient man nur wieder viel Geld, wenn man es verkauft. Und dann, wenn man die richtige Strategie gefunden hat, vergleichen wir natürlich auch immer noch gerne Dutzende, eher Hunderte von Banken und Kreditinstituten, um da auch den günstigsten Zins, die günstigste Kondition zu bekommen. Also wenn da jemand das mag, darf er gerne auf dich oder mich auch zukommen, dass wir das mal gemeinsam prüfen. Also diese Schadensbegrenzung. Aber wichtig ist trotzdem zu wissen, die Eigennutz der Immobilie ist wie Urlaub niemals vermögenswert.
Okay, das hast du jetzt sehr lange nochmal ausgeführt. Nein, in Ordnung. Gut, das haben wir, glaube ich, verstanden. Ist kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit. Gleichzeitig, anders als bei der Kapitalanlage Immobilie, sind ja zum Beispiel die Ausgaben auch nicht steuerlich ansetzbar, weil es eben kein Vermögenswert ist, sondern nur für sich selbst genutzt, sagt der Staat, ist es nicht steuerlich noch absetzbar. Ein weiterer Punkt, den ich zum Beispiel immer sehr zu bedenken gebe, ist, dass das Geld, was jetzt in dem Beton steckt, ja leider total illiquide ist. Also ich komme ja erstmal nicht dran, und es sind ja häufig viele, viele tausend Euro, die dann einbetoniert sind. Was sagst du dazu?
Ja, ein berechtigter Punkt noch zusätzlich. Also in der ersten Phase, wenn ich eine Immobilie erworben habe, in der ich selber wohne, dann gehört mir die ja so gut wie gar nicht. Das heißt, ich kann da noch nicht mal richtig von einem Vermögenswert sprechen, weil da demgegenüber der ordentliche Kredit ist. Und wenn jetzt die Immobilie im Wert stärker steigen würde als der Kredit, den ich aufgenommen habe, dann würde das vielleicht sinnvoll aussehen. Dann kann man wirklich von auch einem Vermögenswert gehebelt sprechen. Aber in den meisten Fällen ist ja die Wertsteigerung des Objektes geringer als die Zinslast. Deswegen kann man da gar nicht vom wirklichen Vermögenswert sprechen. Und in der zweiten Phase, wenn er abgezahlt ist, hast du vollkommen recht. Dann habe ich eine Immobilie, wir sagen jetzt einfach mal ein klassisches Einfamilienhaus, Wert 500.000 Euro. Dann hat das direkt zwei Nachteile. Zum einen macht das meistens einen ordentlichen Anteil am Gesamtvermögen der Person oder der Familie aus. Und wenn man jetzt weiß, dass Immobilien idealerweise nicht mehr als ein Drittel meines Gesamtvermögens ausmachen, dann bedeutet das, wenn du eine Immobilie mit einem Wert von 500.000 besitzt, also der auch schon wirklich jetzt dir gehört, abgezahlt ist, dann solltest du auch mindestens 1,5 Millionen Gesamtvermögen haben. Warum? Weil diese Anlageklasse natürlich nicht die renditestärkste ist, dafür aber sich einigermaßen konstant entwickelt. Aber du hast es gerade auch schon gesagt, das ist halt illiquide. Deswegen heißt es ja auch Immobilie, weil das Geld immobil, also unbeweglich ist. Du kannst jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt nochmal schnell 50.000 Euro, weil, keine Ahnung, Auto ist verreckt, brauche ein neues. Dann sagst du ja nicht, oh, ich habe jetzt 500.000 bei der Immobilie, ich verkaufe mal das Klo. Sondern du kannst es halt nur im Ganzen verkaufen und meistens auch nicht innerhalb von Tagen, sondern eher von Monaten. Also du kannst es weder schnell verfügen, das Vermögen, noch willst du es eigentlich verkaufen, noch kannst du es teilweise veräußern. Deswegen, diese schwerwiegenden Nachteile führen dann dazu, dass halt maximal ein Drittel deines Vermögens auch wirklich in Immobilien gebunden sein sollte. Deswegen spricht man da auch vom Klumpenrisiko, weil man meistens immer so einen Klumpen von Beton dann hat.
Ja.
Und was ganz oft auch noch als Argument kommt, ja, aber wenn ich mein Haus irgendwann mal abgezahlt habe, dann spare ich mir ja meine Miete. Deswegen ist das auch super intelligent. Und ich zahle ja lieber eine Rate an die Bank und irgendwann ist es meine, als dass ich das an meinen Vermieter bezahle. Das ist aber auch nur bedingt richtig. Warum? Weil grundsätzlich gilt auch eine finanzielle Regel: nicht ausgegebenes Geld ist aber auch keine Ersparnis. Sonst kann jeder behaupten, dass er heute 10 Milliarden gespart hat, weil er heute mal einen Flugzeugträger nicht gekauft hat. Ne? Also das, du hast ja heute nicht 10 Milliarden gespart, weil du den heute mal nicht bestellt hast in der Realität. Und genauso wenig würde auch jemand sagen, ja, also ein Auto ist eine clevere Investition, weil ich mir dann das Geld für ein Taxi spare. Also natürlich ist es das gesparte Geld fürs Taxi, aber deswegen habe ich ja nicht das Auto for free. Und wenn man das mal genauer vergleicht, dann ist es in der Realität, also mir fällt gerade kein einziger Fall ein, wo das nicht so ist, dass wenn man vorher zur Miete wohnt und dann ein Eigenheim bezieht, dann ist die Rate für den Kredit, für das Eigenheim und auch die Nebenkosten drumherum, die darf man ja auch nicht vergessen, immer höher als das, was man vorher an Miete gezahlt hat. Das heißt, man hat einen Aufschlag. Und würde man jetzt einfach sagen, okay, diese Differenz zwischen ich wohne zur Miete oder ich gönne mir mal noch was Größeres und habe mein eigenes Finanzprojekt, wenn man diese Differenz einfach intelligent in wirklich gute Vermögenswerte investiert, dann baut man da signifikant mehr Vermögen mit auf, als dass man hinterher das sagen kann, das Haus ist irgendwann abgezahlt. Und das, was man da an mehr Vermögen aufgebaut hat, kann man dann super nutzen, um dann zum Beispiel irgendwann später nur aus den Erträgen zum Beispiel die Miete für den Rest des Lebens dann zu zahlen. Also man muss das Projekt immer ganzheitlich betrachten und nicht gucken, was will ich eigentlich gerne emotional und welche selektiven Gründe kann ich mir dann selber verkaufen, dass das clever ist. Also spricht ganz wichtig nichts dagegen, dieses Projekt angehen zu wollen, nur sich dann zu verkaufen, dass es auch finanziell maximal intelligent ist. Das ist nicht so smart.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass viele vergessen, dass selbst wenn die Verbindlichkeit irgendwann aufgehört hat, zumindest auch noch die monatliche Rate oder Finanzierungsrate, weil wenn das Haus dann abbezahlt ist, das ist häufig der Zeitpunkt, zumindest sehe ich das auch gerade so an den Eltern meiner Freunde, die Eigentum haben, dass das Ding dann renoviert werden muss. Weil dann ist es mal Zeit für eine neue Heizung, dann ist es mal Zeit für eine neue Treppe, dann ist es Zeit, dass irgendwas noch auszubauen oder ja, zu renovieren. Das Dach muss neu. Also es sind dann wirklich ja Projekte, die hören gar nicht auf. Und dann spare ich mir vielleicht die Miete, aber dann nehme ich natürlich deutlich, deutlich, deutlich mehr Kapital in die Hand, um das Eigentum wieder instand zu halten. Was ja auch in Ordnung ist, weil zum Beispiel mein Papa, wir haben zu Hause kein Eigentum. Meine Mama, die musste früher bauen und in der Bauphase ist dann noch ihr Vater gestorben am Herzinfarkt und ja, sie ist auch ein bisschen der Meinung, dass das vielleicht auch miteinander zusammenhing. Meine Mama hat sich geschworen, sie will niemals Eigentum haben und schon gar nicht bauen. Und für meinen Vater war es egal. Und meine Mama ist immer noch fein mit der Entscheidung. Aber mein Papa sagt zum Beispiel jetzt, so mit Blick auf die Rente, ja, er wird jetzt gerne mal hier irgendwo renovieren, weil er sucht jetzt Aufgaben. Und das ist natürlich dann in angemieteten Häusern weder sinnvoll noch zum Teil erlaubt. Dementsprechend ist das natürlich vielleicht ein Thema, das dann wegbricht. Aber das ist dann wieder das Emotionale und nicht das finanziell Intelligente. Das kann man vielleicht dahingehend so ein bisschen festhalten.
Absolut, genau. Also man muss immer unterscheiden zwischen Hobby und intelligenter Umgang mit Geld. Also wenn du als Hobby hast, keine Ahnung, Drachen fliegen oder angeln oder Fußball spielen, also da kommst du ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ich kaufe mir jetzt noch einen fünften Fußball und das ist halt eine super gute Investition, weil der Ball so unfassbar im Wert steigt. Ne? Also dann darf man so viele Fußbälle kaufen, wie man will, aber es ist halt trotzdem eine Verbindlichkeit, eine Liability. Und da geht es einfach darum, diese große Geldausgabe dann wenigstens so günstig und intelligent wie möglich zu gestalten. Ne?
Ja. Würdest du denn vielleicht sagen, das Thema Wertsteigerung ist noch zu berücksichtigen? Weil zumindest lässt sich das ja auf ja, so die Generation ja, meiner Eltern irgendwie so ein bisschen zurückführen. Die haben, sagen wir mal, im Durchschnitt ein Haus für 250.000 gekauft und kriegen es jetzt aber für 650.000 verkauft. Würdest du sagen, das ist vielleicht aber finanziell intelligent?
Ja, absolut, das ist ein Punkt. Und damit das grundsätzlich passiert, ist genau das notwendig, was du eben schon mal gesagt hast. Wir sprechen hier von sprungfixen Investitionsbedarf. Das heißt, alle paar Jahre darf mal Dach neu, Fenster neu, Heizung neu, was auch immer. Dann weiß man auch nicht so genau, was gibt der Staat wieder an Vorgaben vor. Wie zum Beispiel deine alte Heizung, die darfst du gar nicht mehr verwenden. Und ob du willst oder nicht und ob du kannst oder nicht. Du musst da jetzt Geld in die Hand nehmen, was man auch gar nicht genauso planen kann. Aber unter der Voraussetzung, dass du das immer machst, also so ein Mindest, wie nennen wir es, kann man sich streiten, ist das jetzt noch Renovierung oder schon eine Sanierung? Also wenn du das tust, dann steigert natürlich auch der Wert des Objektes und das liegt daran, dass wir hier von einem sogenannten Sachwert sprechen. Also wir unterscheiden ja immer wieder, auch in anderen Folgen, zwischen Geldwert und Sachwert. Ein Geldwert ist das, was von der Inflation einfach gnadenlos weggebügelt wird und ein Sachwert ist etwas, was man ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nehmen kann oder einen wirklichen Gegenwert hat, weil da ein Gegengewicht ist, wie bei so einer Waage, machst das Gewicht auf die eine Seite, hast aber auch ein Gewicht auf der anderen Seite. Und das ist bei Immobilien so, das ist bei Aktien so, das ist bei Bodenschätzen so, da hat man was in der Hand. Und daher kann man bei einer Immobilie schon davon sprechen, dass man eine Mindestwertentwicklung hat, und zwar den Inflationsausgleich. Die letzten Jahre ist der Wert oder der Preis von Immobilien, kann man sich streiten, ob es der Wert war oder eher nur der Preis, schon etwas sogar oberhalb der Inflation gestiegen. Langfristig ist es eher bei Immobilien so, dass es sich um den Inflationswert steigert. Auch da kann man sich jetzt wieder fragen, okay, wird es dann nicht vielleicht in den nächsten Jahren eher etwas dazu tendieren, dass die Wertsteigerung geringer ausfällt, um wieder zu dem langfristigen Mittel zu fallen? Denn der teuerste Satz bei dem Thema Finanzen ist, in der Vergangenheit, da war das so, aber jetzt ist für die Zukunft alles anders. In der Regel tendiert alles wieder zurück zu dem Durchschnitt, wenn man ihn verstanden hat. Also es gibt so gewisse Grundgesetze, die sind einfach so, so wie es an der Naturgesetze gibt. Es wird immer weniger Löwen geben als Gazellen und immer mehr Gras als Gazellen. Und wenn jetzt einer sagt, ja, das ist jetzt aber anders, in der Zukunft gibt es mehr Löwen, dann kann das schon mal in ein, zwei Jahren so sein. Aber wer das System verstanden hat, das erhält sich von selbst. Und so ist das auch das Verhältnis von verschiedenen Anlageklassen zueinander. Und so die ganz klassische Immobilie, also so das Einfamilienhaus irgendwo auf dem Land, weil es ein Sachwert ist, kann man so mit dem Inflationsausgleich rechnen, aber nicht mit einer jährlichen Wertsteigerung von 5-6%, auch wenn das vielleicht mal ein paar Jahre aufgrund einer sehr hohen Nachfrage mal so gewesen ist.
Okay, ja, das ist doch gut, das auch nochmal eingeordnet zu haben. Ich würde sagen, damit haben wir die Message der Folge rübergebracht, oder? Also sprich, die eigengenutzte Immobilie ist und darf natürlich ein großer Wunsch auch bleiben und für alle die, für die das relevant ist, das auch im Leben zu erfüllen. Den wünschen wir natürlich auch, dass das dass das alles klappt, aber bitte nicht mit der Naivität dran gehen und sich der Illusion hingeben, dass das das Thema Altersvorsorge löst oder sogar bitte absolut realistisch einschätzen und verstehen, was das für eine riesige Investition ist und dass dieses Kapital dann eben auch für andere Bereiche nicht mehr möglich ist und einem dementsprechend vielleicht auch die ein oder andere Tür schließt. Dementsprechend bitte realistisch betrachten und verstehen, was man sich da gerade eingekauft hat. Nämlich kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit.
Ja, und dann schließen wir gerne nochmal mit dem Angebot, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, mit dem Gedanken spielst, Eigenheim, ob jetzt ein Familienhaus oder Eigentumswohnung oder ähnliches, könnte interessant sein. Wenn es noch nicht konkret wird, komm gerne auf uns zu, dann rechnen wir mal einfach fiktiv gemeinsam durch, wie so eine Finanzierung für dich aussehen könnte, also wie viel Eigenkapital müsstest du mitbringen, um dein Wunschprojekt finanzieren zu können, oder andersrum, von dem, wo du gerade so stehst, was könntest du maximal finanzieren, welche Kreditbeträge gehen da die Banken mit, oder wenn es schon konkreter ist und du schon überlegst, demnächst loszulegen, dann können wir auch ganz konkret schauen, welche Gesellschaft da draußen hat denn für dich die passende Strategie mit den günstigsten Konditionen, sodass du weißt, dass du dann für dieses große Projekt so wenig Geld wie möglich an Zinskosten tragen musst. Das kann manchmal in Verhandlungen mit der Hausbank so sein, dass wir das für dich tun, kann aber auch eine ganz andere sein. Und da sprechen wir teilweise über Ersparnisse von Zehntausenden von Euro. Das merkt man nicht unbedingt, weil man ja nicht mehrere Finanzierungen parallel hat, sondern nur die eine. Aber wenn man die gegenüberstellt, vorher in der Berechnung, dann sprechen wir da über riesige Vermögensbeträge, was ja auch schnell verständlich ist, weil wir ja auch Jahrzehnte der Finanzierung sprechen und da machen dann auch nur 0,1, 0,3% Zinsunterschied richtig was aus.
Ja, absolut. Und damit schließen wir. Bis zum nächsten Mal, lieber Zuhörer. Keep growing and stay healthy, especially financially. Dein Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Wir hören uns.